Heute wollen wir uns der Bedeutung von Pfingsten widmen. An diesem heutigen Pfingstsonntag vor 2000 Jahren, da ist ja die allererste Gemeinde entstanden. Und ich muss immer wieder staunen, wie Gott diese Erfindung der Gemeinde ins Leben gerufen hat. Und ich würde ja schon gern mal wissen, wenn ich jetzt hier so euch persönlich abfragen würde, wer unter uns ein brennendes Herz für unsere Gemeinde oder für Gemeinde generell hat? Wer sich freut, wenn es in der Gemeinde gut geht? Und wer mitleidet, wenn sie krankt? Wer für sie betet und um Lösungen ringt, wenn Probleme oder Engpässe auftreten? Wer unter uns kann von sich behaupten, dass er von dieser Gemeinde schon viel Gutes gelernt hat oder auch viel von ihr profitiert hat? Also ich rede jetzt nicht alle zwei Wochen, sich hier auf Gemeindekosten den Bauch vollzuschlagen, sondern wer hat Segen von dieser Gemeinde schon erfahren? Und das wären interessante Geschichten, die mich interessieren würden. Wo Leute vielleicht auch dann sagen können, ich habe hier in der Gemeinde schon den und den Segen davongetragen. Macht euch mal Gedanken darüber. Aber alle, die im Geiste jetzt schon zu vielleicht einigen Punkten die Hand gehoben haben, sind sicherlich auch so fasziniert wie ich von dieser Entstehung der Urgemeinde. Die Mutter aller Gemeinden, würde man heute sagen. Die erste Gemeinde, die es je gegeben hat. Und gekoppelt mit dieser Entstehung oder gerade bei dieser Entstehung gab es einen Hauptverantwortlichen. Und dieser Hauptverantwortliche war der Heilige Geist, der damals seinen ersten großen Auftritt auf der Erde hatte und den Menschen so richtig deutlich geworden ist. Und ich will direkt mal in den Text einsteigen und lesen in der Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Also kurze Frage, wenn du jetzt Gott wärst, wie würdest du die dritte Person der Dreieinigkeit auf dieser Welt einführen? Kurz mal nachdenken, wie würden wir das denn heute machen? Was für ein Spektakel würdest du entwerfen, um die dritte Person der Dreieinigkeit der Welt zu offenbaren? Wenn wir uns mal zurückdenken, 33 Jahre vorher, wurde nämlich die zweite Person der Dreieinigkeit, Jesus, in einer Futterkrippe, in einem Stall, in ganz ärmlichen Verhältnissen geboren. Und dann gibt es dieses Erscheinen des Heiligen Geistes. Und es wird vermutet, dass ungefähr so 120 Personen damals in diesem Raum, in diesem Saal, wo sie sich damals getroffen haben, dass ungefähr 120 Personen dort zusammen waren und sich in diesem Raum aufhielten, wo das stattgefunden hat. Und vielleicht würden wir Menschen denken, dass dieser Auftritt des Heiligen Geistes nicht so geglückt sei, vielleicht irgendwie ein bisschen überzogen, oder wir Christen, wir hätten es ja lieber immer so ein bisschen under-established, sagt man das, also ein bisschen kleiner, ja, und nicht so auf groß. Aber der Auftritt des Heiligen Geistes hatte enorme Auswirkungen auf diese kleine Gruppe, die sich da versammelt hatte. Wir haben zuerst das mächtige Rauschen, das muss ohrenbetäubend gewesen sein. Dieser Wind, der so laut gewesen ist, dass Menschen aufmerksam geworden. Das ist also unnormal, diese Lautstärke. Dann zweitens ein Feuer, das plötzlich unter ihnen auftaucht und sich auf ihren Köpfen ausbreitet. Und drittens Menschen, die plötzlich in einer Sprache reden, die sie nie zuvor gelernt haben. So, und jetzt bitte ich euch, ich weiß, es braucht etwas Anstrengung, aber wie würdet ihr reagieren? Wie würdet ihr reagieren, wenn all diese Dinge in unserem Gottesdienstsaal heute passieren würden? Ich weiß, man braucht viel Vorstellungskraft dafür, aber wie würden wir reagieren, wenn das heute hier passieren würde? Stellt euch mal so ein massives Grollen und so ein Rauschen vor, das so laut ist, dass es sogar angsteinflößend ist. Vielleicht sogar lauter als das Auspacken von Bonbonpapieren, das manchmal zu einer Ohrenfolter hier bei uns wird. Lauter als das Getuschel in den hinteren Reihen, obwohl der Gottesdienst schon lange angefangen hat. Lauter als die Handys, die nicht abgeschaltet worden sind, die dauernd angehen. Nein, nur Spaß. Aber wie, im Ernst, dieser Sound würde das ganze Haus zum Beben bringen. Und wir würden alle uns fragen, was bloß gerade hier mit uns passiert. Und dann stellt euch mal diesen großen Feuerball vor, der mitten hier im Saal auftauchen würde und nach kurzer Zeit zerfällt er und teilt sich in viele kleine Flammenzungen auf und der würde sich auf all eure Köpfe setzen. Und jeder würde sich umschauen und feststellen, dass der über seinem Nebensitzer, dass der eine Flammenzunge hat. Und dann drehst du dich rum und siehst, dass auf der anderen Seite genauso einer so eine Flammenzunge über seinem Kopf hat. Und dein Entsetzen willst du Ausdruck verleihen, möchtest du was sagen, es kommt plötzlich in einer ganz anderen Sprache raus. Und dein Nachbar spricht auch zu dir und du verstehst ihn gar nicht. Und plötzlich sagt jeder irgendwas in einer Sprache und keiner versteht es. Und all diese drei Dinge passieren gleichzeitig. Der Wind, das Feuer und das Sprechen in fremden Sprachen. Und ich denke, wenn sowas heute hier passieren würde, dann würde das unvergesslich werden. Viele von euch würden sagen, Mensch, bin ich froh, dass ich heute die Gemeinde nicht verpasst habe. Mensch, bin ich froh, dass ich nicht im Bett liegen geblieben bin. Mensch, bin ich froh, dass ich heute nicht ausgeschlafen habe. Sowas würden wir so schnell nicht vergessen. Und wenn jetzt jemand denkt, dass das total chaotisch gewesen sein musste und dass hinter diesen Symbolen der Elemente keine Bedeutung steckt, den muss ich enttäuschen. Denn Gott wusste genau, warum er diese Methode gewählt hat. Denn es war sehr wichtig für die Menschen gerade damals, um zu verstehen, dass da gerade die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist, eingetroffen ist. Gott hat sich schon was dabei gedacht, warum er so einen Auftritt wählt. Erstens, dieses laute Rauschen des Windes. Das musste sein, damit die Menschen erkannten, dass hier eine göttliche, sie haben es hier mit einer göttlichen Kraft zu tun, die über ihr Leben drüber wehen wird. Etwas, was gewaltiger ist als alles, was sie vorher erlebt hatten. In der Zeit, wo die Jünger mit Jesus unterwegs gewesen sind, da gab es übernatürliche Ereignisse nur durch Jesus. Und er machte die Heilungen, er ernährte Tausende. Er stillte den Sturm, er lief übers Wasser, er erweckte Menschen vom Tode. Und wenn du als Jünger damals nur zwei Straßen weiter irgendwo gewesen bist, dann hast du davon überhaupt nichts mitgekriegt. Du hast alles verpasst, weil die einzige Person, in der die Macht Gottes residierte, war Jesus. Alle anderen Menschen mussten zuschauen, wenn Jesus seine Macht zeigte. Und nun durch dieses laute Rauschen des Windes macht Gott deutlich, dass übernatürliche Kräfte auch durch Christus Nachfolger geschehen können. Und das war so ein brandneuer Gedanke, der bisher nicht da gewesen ist. Und das ließ auch Tausende von Menschen aus der Umgebung zusammenlaufen. Die Leute waren absolut geflasht in den kommenden Monaten, als sie erlebten, was durch die Apostel alles geschah. Und ich denke, es ist immer noch schwierig für uns, uns vorzustellen, dass die Kraft des Heiligen Geistes auch uns heute zur Verfügung steht. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir gerade gefordert werden, ob am Arbeitsplatz oder zu Hause, wo wir uns überfordert fühlen, aber nicht bereit sind, die Kraft des Heiligen Geistes zu erbitten. Und ich denke oft daran, gerade wenn ich am Schreiben von so einer Predigt bin, wie ärmlich meine Worte sind, wenn sie nicht gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich denke an Schüler oder Studenten bei Arbeiten oder bei Prüfungen, wie der Geist plötzlich wirkt, wenn sie darum bitten. Ich denke an Eltern mit pubertierenden oder rebellierenden Kindern, wenn sie nicht mehr weiter wissen und den Geist um Weisheit bitten oder ein Wort von ihm. Oder wie bringt man das Selina bei, dass sie das jetzt essen soll oder so. Oder ein Ehepaar und ihr seid nun dabei, euch zu zoffen die ganze Zeit und der ganze Abend ist ruiniert, weil ein Wort zum anderen führt und irgendwann sind beide nur noch verletzt und wütend aufeinander. Und wenn dann einer sich daran erinnert, dass man den Heiligen Geist bitten kann, die Situation zu retten und ein Wort der Entschuldigung über die Lippen kommen kann, und dann der andere ebenfalls seinen Stolz überwindet und sich entschuldigen kann. Wisst ihr, es ist gut zu wissen, dass der Heilige Geist überall mit uns ist, auch bei der Arbeit, zu Hause oder im Auto. Wir können ihn immer quasi anzapfen und ihn bitten um Weisheit und um Kraft, die wir vielleicht in dieser verfahrenen Situation nicht hätten. Und zweitens das Feuer. Wenn wir jetzt mal über dieses Feuer sprechen, das plötzlich auftauchte und sich in lauter kleine Flammenzungen aufspaltete und sich auf den Köpfen von den Leuten niederließ und dort weitergebrannt hat. Egal ob Mann oder Frau, es hat sich auf allen Köpfen im ganzen Raum niedergelassen. Es traf die Reichen und die Armen, die Alten oder die Jungen. Und dieses kleine Symbol über ihren Köpfen, das ist vollgepackt, ob ihr es glaubt oder nicht, mit theologischer Wichtigkeit. Theologen machen sich schon jahrhundertelang Gedanken über diese Symbolik, was das bedeuten kann. Und bitte passt mal gut auf, denn das betrifft auch euer Leben. Für tausende von Jahren gab es im Judentum eine klare Trennung von Aufgaben, die bestimmten Menschen zugeordnet gewesen ist. Es gab da die Normalgläubigen und es gab die Geistlichen. Es gab die Normalos und die Priester. Und die Geistlichen und die Priester, die hatten den speziellen Draht zu Gott und die empfingen ihre Weisungen. Und sie waren beauftragt, öffentliche Gebete zu sprechen, öffentliche Gottesdienste abzuhalten, sowie öffentliche Opfer vorzubereiten. Sie kümmerten sich um die Seelsorge, um Heirat oder Beerdigung und so weiter. Das waren alles die Jobs und Aufgaben von diesen Geistlichen und von diesen Priestern. Und all diese Geistlichen konnten nur diese Dinge abhalten. Und wenn ein Normalgläubiger da ein Job von diesen abgehalten wird, das hätte große Konsequenzen gehabt. Da gab es ganz, ganz strikte Trennungen und es war den Normalgläubigen verwehrt, diese Aufgaben auszuüben. Und es hätte große Probleme gegeben, wenn jemand diese Grenze überschritten hätte. Und so war damals dieses System. Und wie gesagt, Geistliche oder Priester empfingen eine besondere Salbung von oben für diesen Dienst. Und jetzt kommt der Heilige Geist und diese Feuerzungen brennen nun über all den Köpfen, die dort versammelt waren. Nicht nur über den Köpfen von Apostel Petrus, Jakobus oder Johannes, sondern über allen Köpfen. Und diese Symbolik soll bedeuten, dass alle, wirklich alle, zu Priestern werden. Jeder bekam die Salbung, ein geistlicher Diener für Gott zu werden. Mit einem Wisch hat Gott die Lücke zwischen Geistlichen und Normalen aufgehoben und alle nun auf die gleiche Ebene gesetzt. Und wisst ihr, während das alles passiert, laufen draußen Hunderte, ja Tausende von Menschen zusammen, um zu sehen, was es für ein Lärm und für ein Auflauf von Menschen ist. Und Menschen wollen eine Erklärung für dieses ganze Tohuwabohu haben. Und Petrus steht hin und fängt an, die Menschen zu beruhigen. Petrus, der vorher noch nie gepredigt hatte, der 50 Tage vorher Sack und Asche gewesen ist, steht plötzlich hin und beginnt nun eine geistliche Aufgabe, die vorher eigentlich nur den Priestern vorbehalten gewesen ist. Und er wundert sich plötzlich, während er da predigt, warum kann ich das? Warum kann ich plötzlich zu diesen Leuten so reden? Normalerweise hat doch solch eine Salbung nur ein Geistlicher oder ein Priester. Und ich tue es, obwohl ich weder geschult noch angeleitet wurde. Aber er tat es in der Kraft des Heiligen Geistes. Und viele von euch wissen, was danach geschehen ist. Menschen sind nach dieser Predigt bis ins Mark erschüttert gewesen. Und 3000 von ihnen kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Könnt ihr euch diese Kraft vorstellen? Ich habe mir manchmal gedacht, ich brauche 30.000 Predigen, damit eine Person zum Glauben kommt. Und dort kommt durch eine Predigt, kommen 3.000 zum Glauben. Woran lag es, dass sich damals so viel bewegte? Sicherlich nicht am Heiligen Geist. Das ist der gleiche Geist wie damals, auch heute noch. Aber es lag sicherlich am Heiligen Geist, aber auch zum anderen an der Predigt. Petrus tischte nämlich kräftig auf und schenkte reinen Wein ein. Es gab nicht viel Dekoration, keine Schnörkel, keine Verzierungen. Petrus sprach von Jesus. Er sagt, ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen. Eure Sünden und eure Schuld war es. Und er betonte auch, Gott hat ihn auferweckt und dadurch den Tod überwunden. Er ist jetzt der Herr und jeder muss einmal seine Herrschaft anerkennen. Also woran lag es, dass damals sich so viel bewegte? Es lag sicherlich auch an der Aufnahme der Predigt. Die Menschen damals, die hatten Hunger. Die hatten Appetit. Sie hatten Hunger nach dem Wort Gottes. Sie erwarteten Entscheidendes von Gottes Wort. Sie wussten, dass was in der Bibel lesen und in der Predigt zu hören bekommen, das kann uns wirklich satt machen. Das und nichts anderes. Und Lukas berichtet auch noch, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und die Gemeindeglieder von Jerusalem, die hatten Hunger nach Gottes Wort. Sie nahmen es auf und verdauten auch alles, was sie da hörten. Das zeigt auch ihre Frage später. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Fragten sie da. Und ich muss mich fragen lassen, was ist eigentlich heute los? Fehlt mir der Appetit an Gottes Wort? Bin ich noch bereit, mir etwas sagen zu lassen? Bin ich noch bereit, mich korrigieren zu lassen? Bin ich bereit, umzukehren von meinen Wegen? 3000 waren es an diesem Tag und die erste Gemeinde entstand. Das ist faszinierend. Ich möchte mit euch nun lesen, was mit dieser ersten Gemeinde dann passiert ist, nachdem sie gegründet war. Und das lesen wir dann übrigens hier. So sah das vielleicht mal aus, dass die Leute so alle in einem Raum zusammen gewesen sind und dann diese Flammen über ihren Köpfen gewesen sind. Und dann lesen wir ab Vers 42 bis 47. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter den Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern, hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte jeden Tag ihnen weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Ich kann euch eins sagen, ich liebe diesen Vers 42. Da heißt es, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Ich habe mal nachgeschaut, im Englischen heißt es, they devoted themselves. Das heißt so viel, sie waren hingebungsvoll, sie waren ergeben, sie haben sich der Sache verschrieben, sie waren eifrig, sie waren voller Eifer, sie waren total hingegeben der Gemeinde. They devoted themselves. Und ich finde, das ist eine schöne Beschreibung für das, wie man für eine Gemeinde empfinden kann. Das kommt bei Luther nicht so raus, da heißt es nur, sie verharrten in der Lehre. Und sie waren der Gemeinde hingegeben, sie liebten ihre Gemeinde. Die Urgemeinde war ein Brand für ihre Gemeinde. Für die Lehre der Apostel, für die Gemeinschaft untereinander, für das gemeinsame Brotbrechen und fürs gemeinsame Gebet. Und jeder war immer noch erfüllt mit Ehrfurcht und viele Wunder geschahen unter ihnen und die Apostel taten viel Übernatürliches an den Kranken und an den Gebrechlichen. Sie teilten ihren Besitz untereinander und gaben jedem, wie viel sie brauchten. Jeden Tag versammelten sie sich in der Gemeinde und in ihren Häusern. Sie brachen gemeinsam das Brot, nahmen gemeinsam Mahlzeiten ein. Sie beteten und sie jubelten, das ist auch voll faszinierend, die sind nicht deprimiert da zusammen, sondern sie jubelten und sie waren reines Herzens. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen Tag für Tag weitere Menschen zu, die gerettet wurden. Und beim Lesen dieses Abschnitts, da schneidet es mir manchmal so ins Herz, weil da gab es eine Gemeinschaft, die absolut hingegeben gewesen ist an Gott und an ihre Gemeinde. Und sie beteten mutige Gebete und Gott beantwortete diese mutigen Gebete, weil er barmherzig ist und sich daran erfreut zu sehen, wie sehr seine Kinder ihm vertrauen. Und wisst ihr, die Menschen in dieser Gemeinde, die gingen miteinander mit solch einer Liebe untereinander um, dass sie sich gegenseitig Bruder und Schwester nannten. Sie nahmen gemeinsam das Abendmahl ein mit reinem Herzen, das so viel bedeutet, wie dass sie voreinander die Masken abgelegt haben. Da gab es kein »Ich bin besser als du«, oder ich bin frommer als du. Oder geistlicher als die oder der. Sie zeigten sich gegenseitig ihre Fehler und sie zeigten sich gegenseitig ihre Schwachstellen. Und keiner erhob den Finger über den anderen oder gegen den anderen. Und sie waren einfach echt miteinander. Und sie hatten Freude daran, authentisch zu sein. Und sie entdeckten ihre Geistesgaben und dienten einander. Sie evangelisierten, obwohl sie damit ihr Leben riskierten. Denn das war damals immer noch verboten und Christen wurden verfolgt. wie wir gelesen haben, ehrte Gott ihren Eifer und führte täglich Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und jetzt frage ich euch, etwas, was Menschen, die Gemeinde lieben, tief bewegt. Warum? Warum kann solch eine Gemeinde heute nicht existieren? Menschen, die ein brennendes Herz für Gemeinde haben, die wünschen sich solch eine Gemeinde. Warum könnte so eine Gemeinde nicht auch heute existieren? Jetzt denkst du vielleicht, hoffentlich nicht. Denn dann muss ich dauernd in die Gemeinde rennen. Musst du nicht. Aber damals trieb es die ersten Christen zueinander, weil sie sich nach der Gemeinschaft sehnten. Vielleicht denkst du, hoffentlich nicht. Denn sonst muss ich mein Hab und Gut verkaufen und was abgeben an die anderen. Ich lese nirgends, dass die ersten Christen es mussten. Ich lese nur, dass sie es taten, weil sie so viel Liebe füreinander hatten. Und wenn das für dich ein Problem ist, dann hängt dein Herz mehr an anderen Dingen. Und ich denke, diese Liste, die kann man beliebig weiterspinnen. Es ist immer da, wo mein Herz ist. Da wird es mich auch zu Taten führen. Und vielleicht hast du schon mal gedacht, es gibt diese Gemeinde nicht mehr, weil kein Leiter aufsteht und so eine Gemeinde gründet. Und würde irgendwie so eine Gemeinde mal irgendwo aufgemacht werden, dann würde ich da natürlich sofort hingehen. Aber ich denke, es wird diesen Leiter nicht geben, der diese perfekte Gemeinde ins Leben ruft. Denn seit Pfingsten gibt es keinen Unterschied mehr zwischen den Geistlichen und den Normalos. Wir haben alle den Geist Gottes bekommen und somit auch die Gaben des Geistes, die es braucht für so eine Gemeinde. Jeder Christ hat Geistesgaben erhalten und das super Interessante ist das Herausfinden dieser Gaben. Ich frage dich, kennst du deine Gaben schon? Bei manchen ist es eine Gabe, bei manchen auch zwei oder drei. Als wir vor einigen Jahren mal hier in der Gemeinde so einen Gabentest durchgeführt haben, kamen bei mir drei Gaben zum Vorschein. Und bei diesen Gaben spielt auch die Rangordnung eine wichtige Rolle. Und bei mir kam an erster Stelle, kam bei mir Kreativität raus. An zweiter Stelle Evangelisation und an dritter Stelle kam bei mir Lehre raus. Vielleicht können sich manche unter uns schlecht vorstellen, dass gerade in solchen einem Jahr, wie wir uns gerade befinden, wo wir nur noch drei Prediger sind, vielleicht manch einer denkt, die sollen sich doch nicht so anstellen. Das sind doch alle drei Wochen bloß so eine publike Predigt schreiben. Aber ich habe euch schon mal gesagt, eine Predigt kostet mich 20 bis 30 Arbeitsstunden im Schreiben und im Vorbereiten. Ich sitze pro Predigt 20 bis 30 Stunden an Vorbereitung da. Und wenn ich die gehalten habe, fühle ich mich den Rest des Sonntags ziemlich ausgelaugt. Ich würde am liebsten bloß noch hier rausgetragen werden. Umso mehr ist mein tiefster Wunsch, dass es nicht umsonst war und Herzen sich verändern lassen. Dabei würde ich 20 Stunden evangelisieren, würde das mich überhaupt nicht auslaugen. Das würde mich überhaupt nicht anstrengen. Letzte Woche haben wir das erste Treffen gehabt vom nächsten Glaubensgrundkurs, vom Alpha-Kurs für den Herbst. Ich bin nach Mitternacht nach Hause gekommen und habe gedacht, war super. Sowas strengt mich überhaupt nicht an. Oder als wir zusammengesessen sind mit einem kleinen Team an kreativen Leuten, diese Flyer entworfen haben oder uns Gedanken über die Webseite gemacht haben. Das hat mich aufgebaut, sowas. Das fand ich überhaupt nicht anstrengend. Das fand ich super. Das mache ich brutal gerne. Aber ich habe diese Gaben bekommen und ich mache sie auch gern, wenn es nur dazu führt, dass unsere Gemeinde und meinem Gott damit geholfen wird. Wenn ich ihm damit helfen kann, meine Gaben einzusetzen, dann mache ich das gerne. Und ich hoffe, es geht dir ähnlich. Wie gesagt, jeder von uns, der Christ ist, wird für seine Gaben einmal in die Verantwortung genommen werden. Es ist nicht die Aufgabe vom Prediger, jedem Einzelnen beizubringen, was denn deine Gabe ist. Es ist ganz allein deine Verantwortung und deine Aufgabe herauszufinden, was deine Gaben sind. Lies die Bibel darüber. Es gibt Unmengen an Literatur darüber. Führe Gespräche mit Menschen deines Vertrauens. Mach so einen Gabentest und probier dich aus. Gemeinde ist ein Feld, wo man sich ausprobieren kann. Und Menschen, die werden dir sagen, wenn du etwas richtig machst, dass sie sich dadurch gesegnet gefühlt haben. Und hoffentlich wird es auch Menschen geben, die den Mut haben, hinzustehen, wenn du am falschen Platz bist, die in viel Liebe zu sagen, dass das nicht der richtige Ort für dich ist. Weil das braucht sehr viel Einfühlungsvermögen und Mut, solchen Menschen auch zu sagen. Gemeinde ist ein großes Übungsfeld. Und wenn es den Bereich für deine Gabe noch nicht gibt, dann müssen wir ihn halt vielleicht eröffnen. Aber mach den Schritt, Gemeinde ist Reich Gottes. Und wenn dein Herz für Mission schlägt, dann geh in Mission. Ansonsten bring dich am wertvollsten Arbeitsplatz der Welt ein, der sich Gemeinde nennt. Pfingsten bedeutet also, wir sind alle Diener, wir sind alle Minister im Glauben. Wir haben alle Gaben bekommen und sind aufgefordert, sie einzubringen. Vielleicht noch ein Gedanken zum Abschluss zu diesen fremden Sprachen. Zuallererst möchte ich betonen, dass es hier ganz deutlich wird, dass es sich um richtige Sprachen handelt. Ich war oft in Gottesdiensten, wo anscheinend in Zungen gesungen, gebetet oder gesprochen wurde, aber es waren keine richtigen Sprachen, sondern es waren oft nur Silben oder so ein paar Worte. Aber ich weiß es nicht, was das ist, was ich da höre, aber es ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit dem, was in Apostelgeschichte 2 beschrieben ist. Wir haben auch kein Indiz in der Bibel, dass dieser Zustand in Jerusalem lang angehalten hat oder sich wiederholt hat. Dieser Abschnitt in der Bibel ist aber sehr wohl ein Indiz für mich, dass Gott wollte, dass seine Botschaft hinaus in die Welt geht. Die Botschaft von Jesus sollte an alle Völker gehen. Das ist keine Botschaft für eine kleine eingeschworene Sekte, sondern diese Botschaft sollte Sprachbarrieren und ethnische Barrieren überwinden, damit alle Menschen davon hören. Und ich glaube fest daran, dass der Heilige Geist uns benutzen kann, seine Botschaft weiterzugeben, auch wenn wir da durch menschliche Hindernisse gehemmt sind. Sei es andere Sprachen, Umstände, Verfolgung oder. Wir sollten Gott, was sollte Gott unmöglich sein, wenn wir uns ihm einfach zur Verfügung stellen? Und ich finde es ganz interessant. Lukas berichtet noch weitere Male über diese erste Gemeinde. Und wisst ihr, was darüber geschrieben wurde? In Apostelgeschichte 4 zum Beispiel, da heißt es, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es nicht unter ihnen, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Apostel brachten, damit sie es den Bedürftigen verteilen konnten. Und dann in dem Kapitel weiter, in Kapitel 5 heißt es, durch die Apostel geschahen viele staunenerregende Wunder unter dem Volk. Die ganze Gemeinde war für Tag einmütig in der Salomo-Halle zusammen. Das ist so die Vorhalle vom Tempel damals gewesen. Und das Volk war voller Lob von ihnen, doch einige Heilige Scheu hielt die Außenstehenden davon ab, sich ihnen zu Gesellen. Und umso mehr führte der Herr selbst ihnen Menschen zu, die zum Glauben gekommen waren, und eine große Zahl von Männern und Frauen schlossen sich der Gemeinde an. Die Frage für mich ist es, wollen wir sowas erleben? Wollen wir eine Gemeinde werden, die so ist? Denkt dran, die Gemeinde ist nicht eine Erfindung von Menschen, sondern Gott hat sogar eine Verheißung draufgelegt, dass seine Gemeinde nicht überwunden wird bis zum Tage seiner Wiederkunft. Und das ist seit Pfingsten 33 nach Christus so, und das ist heute noch so. Gemeinde ist das, wonach diese Welt sich da draußen so sehr sehnt. Und ich frage dich, möchtest du ein Teil davon sein? Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Lieber Vater, niemand wäre auf die Idee gekommen, wie du dieser Welt den Heiligen Geist so zu offenbaren. Und Herr, ich merke immer wieder, dass wir dich nicht in irgendeine Schublade stecken können. Dass du jede Schublade sprengst. Dass das Wissen, was wir über dich haben, nie ausreicht. Und dass es unglaublich ist, jedes Mal zu erleben und zu sehen, wie du Dinge ins Leben rufst, wie du Dinge gestaltest, wie du Menschen verändern kannst, wie du eine Gemeinde gründest. Mit Menschen, die Versager sind, so wie wir. Aber Herr, Menschen, die diese Gemeinde lieben, die wünschen sich so eine Gemeinde wie in Apostelgeschichte 2. Und Herr, mein Wunsch oder meine Bitte wäre, dass du uns so machst zu so einer Gemeinde. Dass du uns hilfst, dass Gemeinschaft für uns ein Wunsch ist. Dass in der Leere zu verharren ein Bedürfnis ist. Dass Gebet ein Wunsch ist. Und dass das Brotbrechen ein Bedürfnis ist. Herr, was auch immer du mit uns vorhast, ich bitte dich, forme uns und arbeite mit uns. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Amen.